wunderschönen guten Morgen. Schön seid ihr alle da. Herzlich willkommen auch am Livestream daheim. Schön habt ihr eingeschaltet. Hey, ich habe mich so gefreut auf den heutigen Morgen. Ich habe mich schon die ganze Woche bin ich so ein bisschen hibbelig und habe gewusst, hey, ich kann wieder mal preachen, ich kann wieder mal hier oben sein, ich kann wieder mal das Instrument sein von unserem König da oben und einfach die Liebe und die Wahrheit aus diesem Wort hier einfach euch weitergeben. Ich liebe das. Und gestern bin ich gefragt worden, ob ich parat bin für die Message. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß, der Heilige Geist ist es. Und darum, lasst uns gerade einsteigen in die Message hinein. Wir sind in diesem Thema, in dieser Serie, Invisible, heisst unsichtbar. Und es geht um die geistliche Dimension, die unsichtbar ist, ein bisschen wie die Luft. Wir spüren sie nicht so fest, aber sie wirkt doch sehr auf uns. Und der Kleusel hat uns das versucht aufzuzeigen mit einem Bild, mit dem Baum. Kannst du vielleicht mal das Bild bringen? So. Ja, vielleicht könnt ihr es lesen da hinten dran. Wir haben oben das Verhalten, dann das Verhaltensmuster. Und all das Verhalten, das wir an den Tag legen, das gründet sich eigentlich auf die Wurzeln, die wir haben in unserem Leben. Und die Wurzel ist also die geistliche Dimension, wo wir immer wieder drinnen sind, wo wir versuchen, irgendwie klar zu kommen damit. Letzte Woche haben wir eine spannende Message gehabt über das Thema Manipulation. Der Kai hat uns ein bisschen versucht aufzuzeigen, wie können wir Manipulation erkennen. Und wenn ihr also irgendwie einen Teil von diesen letzten Sonntagen verpasst habt, hört es unbedingt nach. Es ist wirklich mega, mega wertvoll. Heute werde ich mit euch anschauen, wie wir uns im Kampf gegen die unsichtbaren, geistlichen, bösen Mächte können rüsten können. Darum mein Message-Titel, den ihr jetzt gerade hinten drauf seht. Und ich habe euch dafür ein paar Materialien mitgebracht, wo wir dann nachher ein bisschen tiefer auf das werden eingehen. Ich werde jetzt aber zum Start beten und uns einfach einladen, den Heiligen Geist einladen in die Message hinein. Ja, Vater, danke vielmals, dass wir hier sein dürfen, dass wir jetzt ready sein dürfen. Und wir strecken unser Herz einfach ganz fest dir her. Du siehst haargenau jedes einzelne hier. Du siehst, mit welchen Nöten, mit welchen Sorgen oder einfach mit welcher Motivation, dass wir hierher kommen. Danke, dass du uns parat machst für die Worte, dass du uns lässt erkennen, was das zu uns spricht und was das du heute Morgen durch deine Worte tun willst. Amen. Ja, ich werde mit euch drei Fragen anschauen. Heute Morgen, ihr seht sie auf dem Slide hinten dran. In den ersten zwei Fragen gehe ich vor allem so ein bisschen darauf ein, ja, gegen wen kämpfen wir denn überhaupt? Also wir reden ständig von einem Kampf. Was ist das überhaupt für ein Kampf? Warum kämpfen wir den Kampf? Und dann im zweiten Schritt oder im zweiten Teil von meiner Message geht es dann um die geistlichen Waffen, die wir wirklich einsetzen können, um eben in diesem Kampf können erfolgreich zu sein. Die erste Frage. Warum ist der Teufel überhaupt unser Feind? Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe. Ich denke, die meisten auch schon. Der Teufel grundsätzlich ist der Gegenspieler von Gott. Das heisst, er ist eigentlich all das, was Gott nicht ist. Und wir können das eigentlich schon im Hebräischen können wir das lesen. Und zwar, das hebräische Wort Satan bedeutet nichts anderes als Feind. Also er ist ein klassischer Feind. Er will versuchen, uns eigentlich in all dem, was wir machen, in all unserem Verhalten, wo der uns so leitet, dass wir eigentlich uns so verhalten, dass es Gottes Willen widerspricht. Also egal, was wir tun, er versucht uns einfach immer auf die andere Bahn zu leiten, als das, was Gott eigentlich machen möchte. Ein klassischer Feind. Und spannender finde ich, dass im Johannes 12, Vers 31 er sogar als Fürst dieser Welt bezeichnet wird. Also er ist nicht einfach so ein Nobody, sondern er ist wirklich kraftvoll. Er ist der Fürst von dieser Welt. Es ist nicht Jesus per se, sondern es ist der Satan, der Fürst von dieser Welt ist. Er hat die Welt irgendwo durch im Griff und er ist omnipräsent in unserem Leben. Und das lesen wir im 1. Petrus, der Vers, den ich hier abbildet, wo steht, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, der Todfeind läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Das ist mal ein starkes Bild. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Also in jeder Situation in eurem Leben wird er euch versuchen zu verschlingen. Er wird euch zum Struggle bringen. Er ist omnipräsent. Und ich habe euch hier vier Punkte mitgebracht, wie das er kann eben in eurem Leben anfangen kann. Es gibt sicher mehr, aber ich habe euch vier unterschiedliche Punkte mitgebracht. Erstens, das kennen wir alle. Wir haben immer wieder Lüge in unserem Leben. Wir haben vielleicht auch früher Menschen gehabt, die Sachen über uns ausgesprochen haben, die nicht positiv waren. Irgendwie, ja, du schaffst es ja eh nicht. Oder ich weiss nicht, ob du genug gut bist für das. So Lügen, die Leute über dich aussprechen, die irgendwie, wenn du das viel hörst, das auch fast glauben. Kennt ihr das? Und dort möchte ich euch einfach zusprechen, dass eigentlich all das, was über euch ausgesprochen wird und euch nicht zum Positiven dient, das kommt definitiv nicht von Gott, sondern dort ist der Vater von der Lüge am Spiel oder am Werk, der euch eben vom Weg abbringen mit solchen Lügen, weil Gott spricht nur positive Wahrheiten über euch aus. Dir, du bist ein geliebtes Kind von Gott. Das ist nur eine von vielen Zusagen, die wir hier dürfen sehen und dürfen lesen, wo Gott über uns ausspricht. Dann das Zweite, das erlebe ich sehr viel. Er ist, wir haben hier ein Bild dazu, er ist dein Ankläger. Also der Satan, unser Feind, der versteht, dich anzuklagen. Und zwar immer wieder. Er gibt uns Gedanken in den Kopf, die uns sagen, ja, dass wir nicht genug würdig sind. Vielleicht sogar mitschaffen im Reich Gott. Oder er sagt uns, hey, das wirst du auf jeden Fall nicht können, weil du hast auch Sünde in deinem Leben. Ich habe beispielsweise, als ich die Anfrage bekommen habe für die Message hier, habe ich kurz den Gedanken gehabt, also nicht ich, sondern der Satan hat mir kurz gesagt, hey, Thierry, du hast ja gar kein theologisches Studium. Also, warum bist du überhaupt würdig? Ich meine, du sündigst schon in deinem Leben. Bist du überhaupt würdig, auf die Bühne aufzustehen, die Message zu machen? Ja, wirklich solche Gedanken gehabt. Bin ich würdig, hier oben zu stehen und mit euch zusammen das Wort Gottes können, zu erfahren und zu erleben? Bin ich das wirklich? Und ich habe gemerkt, hey, das ist nicht die Stimme von Gott. Das ist nicht die Stimme von Gott, weil ich weiss, Gott hat mir Begabungen geschenkt, hat mir Talent geschenkt. Ich kann hier oben stehen, ich liebe das Wort von Gott und ich liebe das weiterzugeben. Von dem her, warum sollte ich nicht würdig sein, hier oben zu sein? Dann, drittens, er ist die Durcheinanderbringer. Er bringt unsere Gedanken, unsere Emotionen einfach durcheinander. Er versteht es mega gut, biblische Prinzipien sogar können irgendwie umzukehren. Er liebt es, Bibelstellen einfach aus dem Kontext rauszureissen und zu sagen, hey, schau, so ist es. Stimmt es wirklich? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch, das, was hier in der Bibel steht. Also er liebt es und er versteht es mega gut, uns zu verwirren. Auch weltliche Zugänge, Social Media, Fake News, immer wieder Sachen, die uns durcheinander bringen, die uns manipulieren, so wie wir es letzte Woche gehört haben vom Kai. Und dann schlussendlich viertens, er liebt schlussendlich unser Leben zu zerstören. Und zwar mit Sünde. Wir lesen im Johannes 8, 31, wo Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und du und ich, glaub, wir sündigen jeden Tag. Ob gross oder eher im kleinen Bereich. Gut, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich denke schon, dass Sünde auch präsent ist. Und wir sind als Sklaven von dieser Sünde. Der Punkt ist, dass Jesus uns dort auch sagt, dass wir uns positionieren können. Dass wir uns positionieren in unserem Leben und sagen, der Herrscher bist du, Jesus. Weil dort, wo wir Sünde lassen, grösser werden und unsere Lebensbereiche kontrollieren, dort sind wir nicht unter der Herrschaft von Jesus, sondern unter der Herrschaft vom Teufel. Und er liebt es. Aber wir können uns positionieren und ich spreche euch zu, dass ihr wirklich anfängt, dort, wo ihr merkt, hey, dort bin ich anfällig für Sünde, dass ihr dort hersteht und sagt, im Namen Jesus, in diesem Bereich innen, bist ab sofort du, Jesus, der Herrscher, und der Satan hat keine Macht mehr. Und dann bin ich 100% davon überzeugt, dass in diesem Bereich der Satan muss weichen. Amen. Ich habe dort dazu noch eine spannende Bibelstelle gefunden, im Lukas 10, wo ich es recht krass finde, was da passiert, weil dort hat Jesus die Jünger ausgesendet und die Jünger sind zurückgekommen. Als die 72 waren zurückgekommen, haben sie voller Freude berichtet. Was haben sie berichtet? Sie haben berichtet, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Und was ist passiert? Jesus antwortete, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Er hat keine Macht mehr gehabt. Er ist einfach runtergefallen in diesem Moment. Irgendwo noch immer versunken, keine Ahnung wo. Aber das ist so ein bisschen das Bild, das ich mir vorstelle. Also wenn wir Jesus proklamieren, dort wo wir wissen, dass wir sündig sind, dort wird der Satan aus unserem Leben müssen verschwinden im Namen Jesus. Das sind so die vier Punkte, wo der Satan uns kann, immer wieder versuchen, vom Weg abzubringen. Jetzt die zweite Frage, die ich auch sehr interessant finde. Es gibt, oder ich höre immer wieder von Christen, die recht viel strugglen, die recht viel immer wieder aufs Maul fallen, die Mühe haben, die immer wieder versucht werden Und dann höre ich aber auch Christen, die sagen, mir passiert das nicht allzu viel. Ich bin recht gut unterwegs, ich bin recht safe. Und dort stellt sich die Frage, ja, warum ist das so? Ich meine, ich und dir sicher auch haben das Verständnis, dass wir durch Jesus Bluttod am Kreuz gerettet sind. Für ein und alle Mal. Wir glauben an Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und wir sind gerettet. Wir sind gesaved, auf Englisch gesagt. Aber jetzt kommt ein kleines Wortspiel rein. Und zwar, saved und safe ist nicht das Gleiche. Das heisst, du kannst im Gewissen innen, oder du darfst wissen, du bist saved. Du bist gerettet von Jesus. Er schenkt dir jeden Tag neu deine Gnade. Du kannst noch so manchmal strugglen. Jeden Tag neu schenkt er dir deine Gnade. Aber du bist noch nicht unbedingt safe am Leben. Das bedeutet in Sicherheit am Leben. Ich werde euch ein bisschen aufzeigen, was es bedeutet, in Sicherheit zu leben. Und dafür habe ich ein ziemlich simples Gleichnis vorgeholt, das ihr sicher alle kennt. Wichtige Anmerkung für das, wir lesen jetzt immer vom Mann, aber es gilt genau gleich auch für die Frauen. Einfach das mal so im Voraus. Also, wir lesen Matthäus. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, / Frau, der sein oder ihr Haus auf felsigen Grund baut. Ja, hier ist ein Fels dabei. Genau. Also Jesus sagt, wer weise ist, wer klug ist, der baut sein Leben hier auf diesen Fels, auf so einen Fels. Vielleicht sogar ein bisschen auf einen grösseren Fels. Jesus ist, glaube ich, der grösste Fels, den es gibt. Und das heisst aber nicht, dass dir, und wir haben es vorher auch schon gehört vom Simu, wie er das gesagt hat während seiner Parts, es heisst nicht, dass wir geweiht sind vor Stürmen, dass wir geweiht sind vor Hagel, vor Regen. Es gibt Regen in deinem Leben immer wieder, weil wir, du und ich, wir sind noch nicht im Paradies. Wir stehen, fangs hier in dieser Welt, fangs auf einem felsigen Grund, aber wir sind noch nicht im Paradies. Aber Jesus sagt, wenn es kommt, stürmen und ich auf diesem felsigen Grund hier oben stehe, dann lebst du eben ziemlich safe. Dann baust du dein Leben auf mich. Baust du auf das Leben auf Jesus. All deine Lebensbereiche baust du auf Jesus. Und er ist der felsige Grund hier, wo du draufstehst. Und du bist ziemlich, ziemlich safe. Weil wir kennen es alle, der zweite oder die zweite Person aus dem Gleichnis heraus. Können wir weiterlesen. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann oder Frau, der sein ihr Haus auf sandigen Boden baut. Mal bis dorthin. Sand habe ich jetzt nicht mitgenommen, um drin zu liegen. Sind wir jetzt 2 Wochen sind wir in Spanien, legen wir ein bisschen Sand rein. Genau. Das Spannende an diesem Finger, an dem gleichen Finger, Jesus redet hier von 2 Leuten, die sicher gläubig sind. Also es sind 2 gläubige Menschen. Aber der eine Mensch der Welt der Fels und der andere Mensch der Welt Sand. Und ich habe mich gefragt, warum baut man ein Haus auf Sand? Es gibt ja ganz viele so Strandhäuschen. Wir sehen das hier beim nächsten Slide. Schöne Sandhäuschen. Aber warum wählt man überhaupt Sand als Untergrund? Sand ist gemütlich, das wissen wir. Sand ist aber auch beliebt, populär. Und Sand ist veränderbar. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das so ein bisschen auf das Leben übertragen? Also wie könnte man das jetzt, wenn wir das Gefühl haben, oder wenn wir uns mal überlegen, ja, jemand, der sein Leben auf Sand baut, wie sieht das Leben aus? Also erstens, gemütlich. Das Leben ist gemütlich. Das heisst, ist vielleicht jemand da, der sagt, ja, solange ich mein Leben ziemlich gut selber im Griff habe, dann ist es recht gemütlich. Oder es ist beliebt, populär, wenn man so ein bisschen umschaut, es gibt immer viel mehr Leute, oder wenn man ein bisschen umschaut, im Umfeld ist so die Meinung da, ja, alle leben doch eigentlich so ein bisschen ihr Leben, wie sie es wollen oder wie sie es gut finden. Das ist so eine ziemlich beliebte Haltung unserer Menschheit drin. Also der Sand ist nicht nur gemütlich, sondern schon beliebt. Und das Dritte, was ich fast am wichtigsten finde, ist veränderbar. Weil, das wisst ihr, wenn man auf dem Sand liegt, dann tut sich der Sand so ein bisschen minim an euch anpassen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, manchmal nervt es ein bisschen und manchmal ist es gerade eine gute Stelle. Aber der Sand grundsätzlich passt sich an uns an. Und so kann man das übertragen in unser Leben, dass wenn wir so ein bisschen Glauben haben oder ein bisschen unterwegs sind in dem Trott, wo wir sagen, ja, die Bibel grundsätzlich super, Jesus, wir sind saved, wir sind gerettet, aber irgendwie, ja, also weißt, ich finde die Bibel so, weißt du, so der Römerbrief finde ich mega cool, so, aber irgendwie, ja, also wenn ich so Könige so durchlese und all die Sachen sind irgendwie, ich weiß nicht so recht, ich meine, der strafende Gott ist jetzt nicht so unbedingt meins. Also, ich glaube, ich fokussiere mich lieber auf das Neue Testament und mir fangen an, vielleicht so gewisse Parts in der Bibel wegzulassen. Gewisse Sachen finden wir gut und wir fangen an, vielleicht so ein bisschen Lifestyle zu entwickeln, wo wir einiges ernst nehmen und anderes wir ein bisschen weniger ernst nehmen. Und dann könnte man sich natürlich fragen, ja, ist denn das Wort Gottes, ist denn der Glaube wirklich das Fundament oder ist es mehr so ein bisschen ein Hobby? So ein bisschen zwischendurch. So ein bisschen, wenn es gut ist, wenn es passt, dann nehme ich es. Veränderbar ist Sand. Und ich glaube, es gibt Leute, die so ein bisschen so unterwegs sind. Und wir lesen dann, wie das weitergeht. Vielleicht kannst du noch einmal zurückgehen, der Vordervers. Wir sehen, was Jesus dort nachher tut sagen. Schlussendlich, er sagt ganz klar, wenn wir einen Lebensstil haben, den wir eben auf Sand gebaut haben, dann wird ein Wolkenbruch kommen und die Wassermassen werden herfluten und das Lebenshaus das wird in sich einbrechen. Es wird kaputt gehen. Das ist das Gleichnis. Hingegen, wenn wir auf Jesus setzen und auf diesen Fels aufstehen, dann wird uns keine Wasserflut, kein Hagel und nichts wird uns schaden können. Sondern wir stehen auf Jesus. Und ich habe euch ich habe euch hier einen Satz mitgebracht, den ich recht stark finde. Der nächste. Und wenn ich hier oben stehe, auf diesem Fels hier, dann heisst das nicht, dass Gott dir verspricht, dass es einfach eben immer einfach wird. Aber er verspricht dir, dass du wirst siegreich sein. Du wirst siegreich sein, du wirst Erfolg haben in deinem Leben. Du bist saved und du lebst safe. Und vielleicht so ein paar Bereiche, um ein bisschen sagen, wo dass man eben das Leben auf einen Fels bauen könnte, wo dass man das Wort von Jesus nicht nur hören, sondern eben umsetzen. Finanzen, Zeit, Beziehungen, Identität, Sexualität. Das sind alles Bereiche, wo der Find, wo der Satan will, uns hier irgendwie ziehen und irgendwie hier in die Richtung bringen vom Sand, wo wir langsam aber sicher probieren, hier in den Sand hineinzulegen. Das ist die Strategie von unserem Find. Und noch eines, wir proklamieren, wenn du hier auf dem Fels oben stehst, wir proklamieren das Wort Jesus. Wir proklamieren seinen Namen über diesen Lebensbereichen. Und dann können wir safe leben. So, jetzt kommen wir schlussendlich hier zu diesen Waffen, die ich mitgebracht habe. Und bei diesen Waffen geht es so ein bisschen um Waffen, die wir eigentlich recht gut kennen. Ich denke, wenn ihr hier das Bild hier anschaut, dann kommen den meisten kommt eigentlich so ein bisschen die Waffenrüstung, glaube ich, Sinn. Als erstes die Waffenrüstung aus dem Epheser 6. Und lustiger ist, dass wir jetzt mit unseren Kindern auch ein bisschen dran sind, die Waffenrüstung ein bisschen anzuschauen. Wir haben so ein Bild an unsere Tür geklebt und jedes Mal, wenn unsere Kinder, also der Elio, der hat jetzt angefangen im Kindergarten, jeden Morgen, wenn der rausgeht, tut er mit der Ivana zusammen die Waffenrüstung anschauen und lesen. Und dann war ich einmal daheim. Du bist noch gerade zu früh, Andreas. Ja. Du kannst in 10 Minuten wiederkommen, merci. Nicht, dass du da oben stehst, so verloren. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Gut. Eben. Bin ich erst daheim gewesen. Und dann sind meine Kinder vorgekommen. Die haben sich dahin irgendwie umgezogen. Dann sind meine Kinder vorgekommen. Jetzt können wir das Bild haben. Also, genau. Und der hat mir gesagt, Papa, ich habe jetzt die Waffenrüstung von Gott angelegt. Ich habe das Schwert dabei. Ich habe die Hinge parat gemacht für die Message. Und die Schuhe vor Bereitschaft. Und Brustpanzer ist vielleicht das Täschchen. Wer weiß genau. Die sind da vorgekommen und haben gesagt, hey, wir sind ready. Und die erste geistliche Waffe, die ich mit euch anschauen möchte, ist das Schwert. Und wir lesen da im Hebräerbrief Folgendes über das Schwert. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Was ich so krass daran finde, ist, das Schwert, es durchtrennt eigentlich Seele und Geist. Das heisst, er geht bis ins Tiefste rein. Das heisst, mit dem Schwert, wo das Wort Gottes ist, können wir unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Wenn wir zurückdenken an die ersten Punkte, was der Teufel in uns bewirken will, wir können mit dem Schwert, wenn wir das Wort in die Hand nehmen, können wir uns bewusst werden, wo der Teufel uns angreifen will, mit welcher Strategie. Das hat auch Jesus gebraucht, übrigens, in der Wüste. Wir werden nachher gerade auf das zurückkommen, was er dort gemacht hat, wie er dort auf die Versuchungen vom Satan hat reagiert. Und das Krasse finde ich auch, in der Offenbarung lesen wir dann, dass Jesus selber das Schwert ist. Also Jesus ist das Wort Gottes und aus seinem Munde, Jesus, ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Also Jesus selber ist hier das Schwert. Und Jesus Christus ist das Wort Gottes, kann man so sagen. Und jetzt, der Find, der weiss ganz genau, bevor er uns wette oder kann übertümpeln, bevor er uns besiegen kann, muss er uns entwaffnen. Er muss uns hier das Schwert aus der Hand schlagen. Er muss das Wort Gottes irgendwie aus der Hand schlagen. Und wie macht er das? Es ist perfid. Wir lesen es schon in der Schöpfungsgeschichte. Hat Gott denn wirklich gesagt? Sind die 10 Gebote wirklich befreiend? Sind sie nicht eher einengend? Sind die 10 Gebote nicht eher so ein bisschen, ja, du kannst dein Leben nicht so leben, wie du das willst? Er sagt Zweifel in dein Leben hinein. Und er will dich also verwirren, er will dich besiegen mit Verwirrungen, mit falschen Überzeugungen, mit Fake News. Und er möchte vor allem dein Schwert ganz, ganz, ganz klein machen. Er will dein grosses Schwert aus der Hand schlagen und er will dir ein kleines Schwert in die Hand geben. Ein kleiner Teil. Er will wirklich das Wort Gottes auseinandernehmen. Er will dir auch einhauchen, zum Beispiel, dass das Alte Testament nicht gleichbedeutend ist wie das Neue. Stimmt nämlich überhaupt nicht. Und er verwendet auch Theologie, das finde ich ganz krass. Wir lesen das, eben dann, wo er, Jesus hat versucht in der Wüste, lesen wir. Er sprach zu Jesus, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht, und das finde ich entscheidend, denn es steht geschrieben. Der Teufel, der weiß, was hier innen steht. Der kennt das Wort Gottes innen auswendig. Der kennt das Wort. Er weiß, wie er das Wort gegen dich auslegen kann. Er weiß es. Aber Jesus, wie hat er reagiert? Er sagt schlussendlich ganz natürlich und lässig, aber es steht auch geschrieben. Also er widerlegt eigentlich das Wort Gottes, das er braucht, der Teufel braucht, um dich anzugreifen. Er reißt einfach aus dem Kontext raus, das haben wir vorher gehabt. Er reißt Sachen aus dem Kontext raus und richtet es gegen dich. Aber wir können, wenn wir das Wort Gottes kennen, können wir dort kontern, wie es Jesus gemacht hat. Und vielleicht hast du auch schon mal eine Message erlebt, wo du nachher so denkst, ja, was ist jetzt das wirklich gewesen? Was hat mir das wirklich gebracht? Und ich gehe, auf jeden Fall. Es muss nicht unbedingt eine Message sein, es kann auch ein Podcast sein oder eine Podiumsdiskussion über Glauben. Und ich habe dir einfach mal so 3 Fragen mitgebracht, wie du könntest nachher eine Message, vielleicht sogar heute, könntest du überprüfen, ob jetzt die Message, das Wort Gottes, ob das wirklich etwas ist, was dir dein Glaubensbild oder wo die näher an Gott hergebracht oder ob das vielleicht mehr so ein bisschen war, vielleicht ist der Teufel ein bisschen dahinter, der gewisse Sachen die hat verwirren wollte. Du kannst dich zum Beispiel fragen, ob dein Gottesbild nach einer Message ist grösser geworden oder eben kleiner. Oder du kannst dich fragen, ob du mehr Glauben hast an das Wort Gottes oder ob das geschrumpft ist. Oder, fast entscheidender finde ich, die entscheidendste Frage, bist du im Mittelpunkt oder ist es Jesus, der im Mittelpunkt steht von deinem Leben innen? Die zweite geistliche Waffe, die Jesus dir gibt, ist das Licht. Das Wort Gottes ist wie ein Licht. Ich werde kurz schnell die Frage, wer muss auch bei der Nacht aufstehen, für aufs WC, für zu den Kindern, oder vielleicht, weil die Katze eine Maus reingebracht oder so. Viel, gut. Und wer von denen hat sich schon mal etwas so zugestossen, irgendwie in eine Kante gelaufen oder so? Okay. Also mir passiert das fast nicht. Ich kenne meinen Weg zum WC recht gut, aber offenbar gibt es ganz viele. Und das Krasse ist, was wir eigentlich bräuchten, um das Hindernis zu gehen, ist ja nicht per se zu wissen, wo das Hindernis ist, sondern wir brauchen einfach Licht. Weil wir wissen, wo das Hindernis ist, wir wissen, wo unser Tisch steht, aber wir haben kein Licht. Das heisst, wir brauchen Licht. Wir müssen Licht anmachen. Und in der Bibel finden wir einen Vers, einen wunderschönen Vers vom König David. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich finde es in einer anderen Übersetzung noch fast schöner. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Also jeden nächsten Schritt, den wir machen, er gibt uns immer und immer wieder Licht. Licht schaut voraus. Licht schaut die Dunkelheit aus. Und wenn Licht da ist, ist die Dunkelheit verschwunden. Und was ich krass finde, ist, das Licht kämpft nicht gegen Dunkelheit. Wir Menschen, wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte. Wir Menschen kämpfen gegen Sünde. Wir kämpfen vielleicht gegen Dunkelheit, kann man so sagen. Aber Jesus macht das nicht. Jesus kämpft nicht. Sondern wenn wir das Licht anlösen, ich habe hier das einfach so ein bisschen, das blendet, glaube ich, niemand, wir haben es recht gut eingestellt. Mal schauen. So. Wenn wir das Licht anlösen in unserem Leben, die Scheinwerfer, wenn wir Jesus in unser Leben reinkommen lassen, dann muss die Dunkelheit gehen. Die Dunkelheit hat keine Kraft mehr. Die Dunkelheit kann nicht einmal mehr kämpfen. Keine Sekunde. Dann muss der Satan mit seiner Macht weichen. Das ist so. Und der Vers, den wir gelesen haben, glaube ich, ist ein Grundsatzentscheid. Dass wir uns immer jeden Morgen neu entscheiden, das Licht hier anzulassen. Über unserem Leben, über unseren nächsten Schritten. Und Jesus zu proklamieren in unserem Leben. Wo Licht ist, wo Jesus ist, hat der Teufel keinen Platz. Und wie können wir das machen, Licht anlassen? Ich habe euch da noch ein Slide mitgebracht dafür. Grundsätzlich, Licht lassen wir an mit Bibel lesen. Das ist ganz klar. Licht lassen wir aber an, auch wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, vielleicht ein bisschen weniger destruktive Sachen zu lesen. Medien zu schauen, was auch immer. Es gibt einfache Möglichkeiten, um das Licht anzulassen. Und dann habe ich noch eine dritte Waffe mitgebracht, und zwar ist das das Schild. Da kannst du den nächsten Vers noch bringen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und ich finde eigentlich, da hier der Schild mit dem Leu drauf wirklich noch recht cool. Es hat eine grosse Symbolik dahinter. Und das Schild, was ich auch cool finde an diesem Vers, ist, du musst aktiv werden. Es steht, du musst etwas ergreifen. Ergreif den Schild des Glaubens. Der ist nicht einfach da, sondern du musst den Schild nehmen. Du musst ihn ergreifen, du musst ihn vor dir her haben, das Schild. Du musst aktiv werden. Und das Fiese ist, ich glaube, wir alle wachen nicht jeden Tag gleich auf. Es kann Tage geben, wo wir wirklich einen grossen Glauben haben. Wo wir sagen, hey, wir wollen die Welt verändern. Und dann gibt es Tage, wo du findest, irgendwie bin ich niedergeschlagen. Vielleicht sogar am Montag, nachdem du am Sonntag eine super Celebration erlebt hast und on fire bist für Jesus. Und am Montag stehst du auf und denkst so, Mann, was ist jetzt schon wieder los? Und der Punkt ist, Gott an sich kann nicht schrumpfen, sondern der Glaube an Gott kann schrumpfen. Das heisst, dein Schild hier, das kann mal so sein. Oder es kann mal so sein. Ganz klein. Und dann hat der Teufel Freude, weil er hat ganz viel Angriffsfläche. Das will der Teufel machen. Er will dein Schild klein machen. Und was können wir machen dagegen? Auch hier wieder ein paar Tipps dafür. Etwas, was ich einfach sehr gerne mache, wenn ich merke, hey, jetzt ist im Fall mein Glaube wirklich recht klein. Dann fange ich an, Worship zu hören. Dann lasse ich Worship an. Mit Kopfhörer. Oder ich gehe raus und höre Worship. Oder gehe laufen am Mittag. Ich höre Worship. Und ich stelle mich so unter das Licht. Unter Jesus. Du kannst auch Testimonies anhören von Freunden auf YouTube. Du kannst dir einfach Podcasts anhören, anstatt irgendwelche Insta-Reels und TikTok-Reels reinzuziehen am Abend. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo du dein Schild gross machen kannst. Du kannst sagen, hier bin ich. Und ich ergreife mein Schild. Ich ergreife mein Schwert. Und ich lasse das Licht da in meinem Leben. Damit der Teufel keinen Platz mehr hat. Und kein Anrecht mehr hat. Und ich werde dich ermutigen, jetzt schnell für dich ein bisschen durchzugehen, durch die Punkte. Gibt es Sachen, die der Teufel dich momentan angreift? Anklage. Etwas, was er durcheinander bringt in deinem Leben momentan. Was er zerstören will. Sünde. Lebst du saved und auch safe? Oder lebst du nur saved und gar nicht mal so safe? Was ist der Untergrund, wo du dein Haus baust aktuell? Eher Sand oder eher der Felsen? Und was für eine Waffe hast du schon lange nicht mehr gegriffen? Der Glaube vor dir herheben? Ist das Schwert, das du aufheben kannst? Oder ist das Licht, das du ganz simpel einfach anlassen musst in einem Bereich in deinem Leben? Und ich werde jetzt einfach gleich noch ein Beispiel erzählen, das ich vergessen habe. Ich bin drüber über die Zeit. Aber das Beispiel erzähle ich, weil es ist mega kraftvoll. Das habe ich erlebt in meinem Lehreralltag. Ich habe plötzlich den Impuls bekommen, dass ich jeden Morgen ins Klassenzimmer reinstehe. Ich gehe eine halbe Stunde früher in die Schule und stehe in mein Klassenzimmer rein und ich fange an, Jesus zu proklamieren im Klassenzimmer. Über der Klasse, über dem Zimmer, über die Räumlichkeiten, wo ich wieder sein werde, über dem ganzen Schulhaus. Ich lese die Bibel, habe angefangen, die Bibel lesen, im Klassenzimmer und nicht daheim. Ich will das Wort Gottes hineinbringen ins Klassenzimmer. Und als ich mich, das habe ich, keine Ahnung, den Eindruck habe ich bekommen. Und als ich das gemacht habe am ersten Tag, habe ich während dem Unterricht, die Schüler durften dann ein bisschen Musik hören, bin ich bei einem einen Schüler vorbeigegangen. Und der hatte sein Nadel auf dem Tisch gehabt. Und es war ein bisschen laute Musik. Und dann habe ich ihn gefragt, was hörst du? Und dann hat er mir gezeigt, was er hört. Die Band, die er gehört hat, hat geheissen «De Satan». Ich habe proklamieren in meinem Klassenzimmer. Ja, Jesus, das Licht ausstrahlen. Und der Satan ist für das Licht. Und es hat mich momentan schnell in die Schuhe gedreht. Ich habe wie gemerkt, ich werde wie gefangen. Aber ich habe einfach gewusst, jetzt muss ich noch mehr Jesus proklamieren. Und ich habe dann sofort gesagt, hey, dass der Satan, du bist jetzt vorgekommen. Ist gut, du hast dich gezeigt, weil du bist da drin warst, das habe ich gewusst. Aber jetzt musst du gehen. Im Namen Jesus, jetzt musst du gehen. Und seither hat der Schüler nie mehr so laute Musik gehört, hat sein Nadel nie mehr auf dem Tisch gehabt und hat bis jetzt nicht mehr gemerkt, dass er die Band hört. Ich werde beten für uns alle. Ich denke, ihr habt euch auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich werde euch einladen, aufzustehen, wenn ihr könnt. Mit mir zusammen ins Gebet einsteigen. Ich werde euch beten und euch segnen. Ja, danke Jesus für diesen Morgen. Danke Jesus, dass du präsent bist. Und danke Jesus, dass wir Wege kennen dürfen, wie wir deinen Namen einfach über unserem Leben proklamieren können. Und danke, dass wir uns wirklich auch immer wieder bewusst machen dürfen, dass wir einen Find haben. Dass wir den nicht vertuschen, sondern dass wir das beim Namen nennen, wo der Find uns angreift. Weil das ist der erste Schritt zur Besserung. Wenn wir das benennen können, dann können wir in diesem Bereich Jesus dein Licht anlassen. Wir können das Schild vom Glauben in die Hand nehmen, wir können das Schwert, das Wort Gottes in die Hand nehmen und wir können den Satan vertreiben. Wir können die geistliche Dimension beeinflussen mit deinem Namen Jesus. Und lass uns das immer wie mehr tun. Lass uns erkennen, wo wir deinen Namen aussprechen müssen. Lass uns erkennen, wo wir welche Waffen brauchen, in die Hand zu nehmen. Um erfolgreich zu sein, um auf dich aufzubauen, auf diesen Fels aufzubauen. Um safe zu leben und dass wir erfolgreich sein dürfen. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus, und ich danke dir für all das, was du angestoßen hast heute Morgen.